Ende Februar 2020 bestimmte eine Debatte um Schmähungen und Beleidigungen den Fußballdiskurs in Deutschland. Auslöser dieser Debatte waren die am 24. Bundesligaspieltag gleich in mehreren Stadien gezeigten Spruchbänder mit der Aufschrift Hurensohn. Gerichtet an Dietmar Hopp, den Multimilliardär und Mäzen des Vereins TSG 1899 Hoffenheim. Und auch in Hoffenheim, wo der amtierende Meister FC Bayern München zu Gast war, hatten Ultras im Gästeblock gleich mehrmals entsprechende Spruchbänder gezeigt. Es kam zu Spielunterbrechungen durch den Schiedsrichter, zu Beschwichtigungsversuchen durch Spieler und Verantwortliche und schließlich spielten sich die beiden Mannschaften nur noch freundschaftlich den Ball zu, erklärtermaßen ein Solidarisierungszeichen mit dem geschmähten Dietmar Hopp. Groß war danach die Aufregung, in den Medien, der öffentlichen Debatte, aber auch in Fankreisen. Hatte hier der Fußball sein hässliches Gesicht gezeigt, wie Karl-Heinz Rummenigge, Vorstand des FC Bayern, anschließend sagte? War Dietmar Hopp Opfer von Chaoten, Krawallmachern und einer verrohten Fankultur geworden, gegen die man jetzt entschieden vorgehen müsse, zur Not eben auch mit Spielunterbrechungen und Spielabbrüchen? Die Fans hingegen sahen das Problem an einer anderen Stelle. Die Spielunterbrechungen waren mit dem sogenannten Drei-Stufen-Plan begründet worden, der Schiedsrichter anweist, bei rassistischen und anderen diskriminierenden Vorfällen entsprechend einzugreifen. Dieser Plan war nun erstmals umgesetzt worden, aber, so die Fans, ausgerechnet bei einer Schmähung gegen einen weißen Milliardär? Hinzu kommt aber noch etwas anderes. Die Schmähungen der Fans waren in der Berichterstattung zunächst als initiale, aggressive Akte dargestellt worden, getrieben von der Abneigung gegen Dietmar Hopp, der mit seinen Millionen aus einem Dorfverein einen Bundesligaverein machte und deshalb als Symbolfigur eines kommerzialisierten Fußballs schon lange ein erklärtes Feindbild sei. Hier sei also Hass am Werke gewesen, denn zusammen mit den Hurensohn-Plakaten waren auch vielfach Banner gezeigt worden, die das Konterfei Dietmar Hopps in einem Fadenkreuz zeigten, was als klarer Aufruf zur Gewalt gewertet wurde. Die Fans hingegen sahen sich selbst vor allem als Reagierende. In Stellungnahmen verwiesen sie darauf, dass die Schmähungen und übrigens auch die Fadenkreuzbanner Teil von Protestaktionen nicht nur gegen Dietmar Hopp, sondern auch gegen den DFB und seine als zu restriktiv empfundene Fanpolitik gewesen waren. Und genau hierin sahen sie sich bestätigt durch die harschen Reaktionen. Kurzum, die Fronten waren verhärtet. Was kann man aus linguistischer Sicht zu den Vorfällen sagen? Beginnen wir einmal mit dem Wort Hurensohn selbst. Zweifellos ist das eine ausgesprochen derbe Beleidigung, vielleicht sogar die derbste, die unsere Sprache zu bieten hat. Zugleich aber ist sie gerade im Fußball ausgesprochen weit verbreitet, wie auch verschiedene ethnografische Studien in Fanblöcken immer wieder gezeigt haben. Schiedsrichter, gegnerische Spieler und Fans, Funktionäre, alle werden gerne und oft als Hurensöhne beschimpft und in nahezu jedem Fußballspiel kann man dieses Wort von den Rängen hören. Ja, hören kann man es ständig, aber es zu lesen ist noch einmal eine andere Sache. Denn dazu müssen entsprechende Spruchbänder geplant und vorbereitet werden, die dann auch nicht mehr als bloß affektive Äußerungen gelten können. Und tatsächlich lässt sich gerade bei den Hurensohn-Plakaten anhand der Stellungnahmen der Fans sehr genau nachvollziehen, dass und wie sie Teil einer sehr exakt geplanten Strategie waren. Als Protest gegen die Praxis sogenannter Kollektivstrafen durch den DFB, also die Sanktionierung aller Fans wegen der Verfehlungen Einzelner. Deren Abschaffung hatte der DFB im Jahr 2017 zwar angekündigt, aber im Februar 2020 durch ein Urteil gegen die Fans von Borussia Dortmund eben doch wieder eingeführt. Unter anderem deswegen, weil einige von ihnen Dietmar Hopp wiederholt als Hurensohn beschimpft hatten. Die Forderung, Kollektivstrafen abzuschaffen, ist deshalb in den meisten Fällen ganz ausdrücklich auf den Spruchbändern zu lesen gewesen. Ein Hurensohn-Spruchband ist in diesem Diskurskontext also immer beides. Eine Beleidigung gegen Dietmar Hopp und zugleich eine Anspielung auf die nunmehr inkriminierte Praxis der Beleidigung. Und deshalb auch eine, in der Form natürlich bewusst provokante Kritik an eben dieser Inkriminierung selbst. Linguistisch lässt sich diese Doppelfunktion durch die Unterscheidung zwischen Gebrauch und Erwähnung greifen. Wir können Wörter selbst gebrauchen, um uns auf Gegenstände und Sachverhalte zu beziehen und um ihnen Eigenschaften zuzuweisen. Etwa wenn wir sagen, der Köter bellt. Wir können diese Wörter aber auch nur erwähnen, etwa indem wir sie zitieren und ihre Eigenschaften thematisieren. Zum Beispiel, wie man sie schreibt, was sie bedeuten und welche Konnotationen sie haben. Köter ist ein Wort mit 5 Buchstaben, können wir sagen. Oder Köter ist eine abwertende Bezeichnung für Hunde. Nicht immer ist dabei die Unterscheidung zwischen Gebrauch und Erwähnung so klar wie in den gerade genannten Beispielen. Und es gibt sogar Fälle, wo sich beides überlagert. Wenn wir etwa im Gespräch einen Ausdruck mit einer besonderen Betonung versehen, vielleicht kombiniert mit der Wendung, wie es so schön heißt, oder durch Anführungszeichen, die wir mit den Fingern in die Luft malen. All das sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit auch auf das Wort als solches gelenkt wird. Die Philosophin Judith Butler hat in ihrem Essay Excitable Speech, in der deutschen Übersetzung Hass spricht, die Unterscheidung zwischen Gebrauch und Erwähnung ausdrücklich auf verletzende Ausdrücke angewendet, in einer Passage, die sich wie eine exakte Vorwegnahme der Hurensohn-Debatte liest. Insbesondere in ästhetischen Umsetzungen, und das sind Spruchbänder und Fankoreografien ja in jedem Falle, werden Judith Butler zufolge verletzende Ausdrücke einerseits gebraucht, um bestimmte Effekte zu erzielen, um also zu beleidigen. Andererseits wird eben dieser Gebrauch aber auch der Reflexion zugänglich gemacht. Und gerade der Gebrauch verletzender Ausdrücke wird selbst zu einem diskursiven Gegenstand. Genau das ist passiert, wie die Debatte im Anschluss an die Schmähungen zeigt. Und mehr noch, genau das war auch das erklärte Ziel der Aktion. Die Red Fanatics München etwa schrieben in ihrer Stellungnahme, dass das Wort Hurensohn bewusst gewählt worden sei und einen eindeutigen Bezug zu dem sanktionierten Spruchband der Dortmunder darstelle, sodass ihre eigene Aktion nicht für sich stehe, sondern eben einen Beitrag zu einem umfassenderen Diskurs über Fankultur sei. Ultras des 1. FC Union Berlin argumentierten ähnlich. Die organisierte Fanszene sei im modernen Fußball die letzte Bastion, an der laut, frech und provokativ auf Missstände aufmerksam gemacht werde. Gerade ein Wort wie Hurensohn sei so eine Provokation und der Missstand die drohende Zensur der fankulturell tradierten Beschimpfungspraktiken, während etwa Rassismus auch von Funktionärsseite, man denke an den Schalker Vorstand Clemens Tönnies, weiterhin toleriert würde. Nimmt man solche Stellungnahmen zu den Spruchbändern hinzu, so wird deutlich, dass das Wort Hurensohn nicht einfach nur verwendet wird, um zu beleidigen, es wird zugleich thematisiert und dient als Ausgangspunkt diskursiver Reflexion. Wenn wir uns nun die Spruchbänder selbst noch einmal genauer ansehen, dann sehen wir diese Metadiskursivität schon in den Formulierungen selbst. Die Münchner hatten geschrieben, alles beim Alten, der DFB bricht sein Wort, Hopp bleibt ein Hurensohn. Und sie zeigen mit dem Verb bleiben deutlich an, dass hier ein längerer Diskurs fortgeschrieben wird. Ein weiteres Beispiel. Gladbacher Fans hatten geschrieben, Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft. Die rivalisierenden Dortmunder Fans werden hier als Hurensöhne beschimpft. Diese hatten die Beschimpfung Hurensohn selbst gebraucht, der sich die Gladbacher somit implizit anschließen. Und für die Bestrafung dieser Beschimpfung wird die sanktionierende Instanz DFB wiederum als Hurensohn beschimpft. A rose is a rose is a rose, so hatte Gertrude Stein formuliert. Und das Spruchband der Gladbacher geht in eine ähnliche Richtung. Interessant sind auch die Fortsetzungen, die der Diskurs am darauffolgenden Spieltag in den Stadien gefunden hat. Denn gerade der in den Augen der Fans unbeholfene Umgang mit den Protesten, die falschen Solidaritätsbekundungen und die Drohungen mit weiteren Spielabbrüchen wurden nun zum Gegenstand der Kritik. Wie man sich dieser Drohung entziehen kann, ohne auf Provokationen verzichten zu müssen, und wie man den Anspielungscharakter, den auch die originalen Hurensohn-Beschimpfungen schon hatten, noch steigert, das haben Fans von Eintracht Frankfurt vorgeführt. Dietmar Hopp, du Sohn einer Mutter, stand in großen Lettern auf dem Spruchband, das in der Kurve langsam ausgerollt wurde. Das ist juristisch sauber und gerade in seinem offenkundigen Umschiffen der drohenden Sanktionen ein, wie ich finde, sehr charmanter Kommentar zur ganzen Debatte. Beispielhaft führt der Fall somit vor Augen, wie viel an diskursivem Kontext wir berücksichtigen müssen, wenn wir Beschimpfungen wie Hurensohn adäquat beurteilen wollen. In welchen Äußerungstraditionen steht sie? Was sind die Anlässe und die Rahmenbedingungen ihrer Verwendung? Welche Reflexionen über ihren verletzenden Gehalt gehen mit ihrer Verwendung einher und schreiben sich auch in die Verwendung selbst ein? Für die linguistische Forschung sind das sehr spannende Fragen, die am Beispiel des Fußballs auch sehr gut bearbeitet werden können. Und natürlich kann man die Hurensohn-Plakate für geschmacklos und die Kritik der Fans an Dietmar Hopp für überzogen halten. Doch die Hurensohn-Plakate einfach als dumpfe Beschimpfungen und ihre Produzenten als Chaoten zu bezeichnen, wird der Sache ganz sicher nicht gerecht.